Ich lese den Text, der der Predigt von Rainer Wörz zugrunde liegt. Und zwar aus Daniel 9, ab Vers 20 bis zum Ende des Kapitels. Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israel Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den zuvor im Gesicht ich gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir's kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt, und es wird eine ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut, und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Wir möchten beten. Und ich darf Sie bitten, zum Gebet und zum anschließenden Lied aufzustehen. Lieber Vater, wir danken dir für dein klares und lebendiges Wort. Du zeigst uns darin die Perspektiven für unser Leben auf. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. So beginnt es Daniel und es sagt weiter: Als ich noch so redete und betete und meines Volkes Sünde bekannt. Ja, Daniel hat nichts beschönigt. Er hat seine eigene Sünde und die seines Volkes bekannt. So sind auch wir heute herausgefordert, unsere Sünden nicht zu beschönigen, sondern sie zu unserem Gott zu bringen und zu bekennen und ans Kreuz zu bringen. Alle Gottlosigkeit und Unreinheit dürfen wir unserem Gott am Kreuz abgeben. Auch die Sünde unseres Volkes dürfen wir dort hinlegen. Und wir haben als Volk nicht nach dir, unserem Gott, gefragt und laufen so in deine Gerichte. Und so kommen wir an diesem Morgen zu dir, unserem Gott, und beten: Zieh uns stille, soll sich breiten, um mein Sorgen, meine Pein. Denn die Stimmen Gottes läuten Frieden, ewigen Frieden ein. Ebnen soll sich jede Welle, denn mein König will sich nahen. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Was gewesen, werde stille, stille, was dereinst wird sein. All mein Wunsch und all mein Wille gehen in Gottes Willen ein. So segne jetzt Rainer Wörz und gebrauche du ihn. Danke für dein Reden. Amen.
Ja, wir kommen zur dritten Vision von vier. Daniel ist inzwischen ein alter Mann und er empfängt auch in dieser dritten Vision einen Einblick in die Zeiten der Nation. Wir haben ja ausführlich darüber gesprochen, das ist die Zeit von der babylonischen Gefangenschaft bis zum Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Und diese dritte Vision ist ja relativ schwierig zu verstehen. Ich habe auch versucht, ihm mit Grafiken zu helfen, aber dazu dann später mehr. Also alle vier Visionen haben es mit dem Verlauf der Zeiten der Nation zu tun, zu deren Ende wir so langsam kommen. Wir leben in der Kulminationszeit der Zeiten der Nation, was man auch als Endzeit, Letztzeit, als Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi bezeichnen kann. Und nun, Kapitel 9 ist ja so eingeschoben zwischen diese vier Visionen, zwei Visionen, dann kommt Kapitel 9, das große Bußgebet des Daniel. Was war das für ein Mann? Der hat nicht gesagt, da dem geschieht's ja recht, ich sitze ja sicher hier bei hoher Position und guter Rente oder Pension in Babel, sondern er tritt für sein Volk ein und er bezieht sich als Sünder voll mit ein. Er ist ein Priester voller Liebe, der das Angesicht Gottes für sein Volk sucht. Gegenstück wäre einer, der sagt, hoffentlich kommt der Herr bald und rettet mich, aber die Welt kann ja ruhig den Bach runtergehen. Das ist nicht der Geist Gottes, das ist nicht das, was auch Daniels Herz bewegt hat. Er sieht sein Volk mit den Augen Gottes und betet für sie mit dem Herzen Christi. Wir haben bei der letzten Einheit dieses Gebet gemeinsam betrachtet und jetzt bekommt er eine Antwort. Und die Antworten Gottes, die sind manchmal so schwierig. Ist auch beim Herrn so. Er kriegt relativ einfache Fragen, manchmal auch schwierige Fragen gestellt, aber er antwortet irgendwie ganz auf einer ganz anderen Ebene oder etwas ganz anderes, wo man manchmal denkt, er hat die Frage nicht verstanden. Aber das ist natürlich die göttliche Weisheit, die viel tiefer blickt und viel mehr auch hinter der Frage sieht, als der Fragesteller vielleicht selber vermutet und weiß. Nun, Gerhard Meyer sagt zu dieser dritten Vision über die 70 Jahrwochen, nach Aufbau und Struktur ist Daniel 9 das merkwürdigste Kapitel des Buches. Es gehört zu den schwersten verständlichen Abschnitten des Daniel-Buches und das Buch ist voller Geheimnisse, insbesondere Daniel 9. Ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie sich noch nicht mit diesem Text beschäftigt haben, beim Lesen jetzt gesagt haben, alles klar. Da irgendwie Mitte und dann taucht einer auf und dann gibt es einen Fürsten, der kommen wird. Und ich weiß nicht, ob Sie da klar durchblicken. Aber wir wollen diese Texte auch nicht umgehen. Das sind Texte, die Gott gegeben hat zur Information für seine Glaubenden, auch für die Gemeinde. Und es steht uns gar nicht zu, zu sagen, ach was, lesen wir wieder irgendwas anderes. Sondern wir wollen einfach mal auch durch diesen Text gehen, wie wir auch durch die anderen Texte gehen. Das ist ja der Vorzug von einem fortlaufenden Vorwärtsgehen, dass man nicht einfach Dinge übergeht, auslässt, wie das so oft geschieht. Da werden nur die Lieblingsstellen gepredigt, nur die Stellen gepredigt, wo die Gemeinde sagt, gut, angenehm, da kann ich nicken, sondern es kommen auch schwierige Passagen, es kommen Passagen, die stacheln, Passagen, die wehtun und das ist gut so, denn es geht nicht darum, dass wir hier zufrieden sind, sondern dass der Herr zufrieden ist. Denn diese Stunde heißt nicht Menschendienst, sondern Gottesdienst. Und der Herr hat das Sagen, der Herr ist in der Mitte und der Herr will uns dienen, aber dazu müssen wir uns auf ihn einlassen und nicht meinen, wir können das alles irgendwie selber prägen und verstehen. Jedenfalls Jesus kannte das Buch Daniel, wie überhaupt den ganzen Tanach, das Alte Testament, sehr gut. Er sagt in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, Vers 15 fortfolgende, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet worden ist. Also das sagte er so ums Jahr 30 herum. Also A, entgegen der historisch-kritischen Theologie nennt er Daniel authentisch und er nennt ihn einen Propheten. Das wird ja bestritten. Wir finden im Neuen Testament keinerlei Schriftkritik. Im Gegenteil, Paulus sagt, ich diene dem Gott meiner Väter also, indem ich allem glaube, was geschrieben steht. Und wenn es Menschen gibt, manchmal leider auch sogar Brüder, Verkündiger, die sich die Mühe machen, vermeintliche Fehler und Widersprüche in der Schrift herauszustellen, ich sage es mal fast sehr hart, aber das ist das Werk des Teufels. Es heißt nicht, dass wir alles verstehen, aber wir müssen es machen wie Martin Luther. Was wir nicht verstehen, da hat er gesagt, da ziehe ich meinen Hut und gehe weiter. Nur weil es in unser Spatzenhirn nicht geht oder wir noch keine Offenbarung haben, wie das Recht zu verstehen ist, heißt es noch lange nicht, dass wir berechtigt sind, daran Kritik zu üben. Also Jesus geht davon aus, A, es gab den Propheten Daniel, B, die Weissagung wurde ihm gegeben und er geht, da muss ich jetzt ein bisschen was voraussetzen, er geht davon aus, dass die Vollerfüllung nicht in der Makkabäerzeit war, als Antiochus, der vierte Epiphanes, sich in den Tempel im zweiten vorchristlichen Jahrhundert nicht selber setzte, aber das Zeusbild aufstehen lassen hat. Also es ist etwas Zukünftiges. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht, es kommt noch. Es kommt noch, das ist auch im Jahr 70 nicht erfüllt worden. Es kommt noch in der Endzeit. Wenn ihr stehen seht, an heiliger Stätte, wer es liest, der merke darauf, dann fliehe. Es wird eine große Trübsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr sein wird. Also Daniel, das war ja ein Mann, der sich nicht in dieser Welt eingerichtet hat. Hätte er ja gut machen können. Der war wahrscheinlich aufgrund seiner Stellung sehr reich, hatte Sklaven, hatte großen Einfluss, große Macht. Ich sage mal, der hat wahrscheinlich nicht schlecht gelebt. Aber er hat, wie es von Abraham heißt, gespürt, das Eigentliche kommt erst noch. Das kann mich hier letztendlich nicht zufriedenstellen. Bei Abraham heißt es im Glaubenskapitel Hebräer 11, er wartete auf die zukünftige Stadt, das Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Die bleibende Stätte. Und so wartet Daniel auf das Reich Gottes. Er richtet sich nicht in dieser Welt ein und versucht, das Paradies hier zu errichten, sondern er wartet auf das Reich Gottes. Und seine Denke war vielleicht, ich muss es ein Stück weit vermuten, ich weiß es nicht genau, dass er sagte, naja, also wenn die 70 Jahre um sind und Gott die Rückkehr schenkt und dass der Tempel und die Stadt wieder gebaut wird, dann wird sicherlich bald der Messias kommen. Und dann beginnt das Reich Gottes, dann beginnen diese messianischen Heilszeiten. Und da gibt ihm Gott eine vierfache Antwort und die Antwort ist in Summa, was einen Punkt betrifft, die Daniel, es wird noch lange dauern, bis das soweit ist. Es wird noch viel Wasser den Jordan hinunterfließen. Das ist schon im ersten Gesicht Daniel 7. Er lebt zur Zeit des Raubtierreiches, des Löwenreiches. Und dann gibt es aber noch ein Bärenreich, ein Leopardenreich und eine Bestie. Und die hat auch noch verschiedene Stufen. Also schon die erste Antwort in der ersten Vision heißt, Babylon ist nicht das Ende und es kommen noch weitere Weltreiche. Es wird noch viel Wasser den Jordan hinuntergehen, bevor das Reich Gottes kommt. Die zweite Antwort ist dann auch schon etwas detaillierter und jetzt heißt, es müssen 70 Wochen vergehen. Wenn man gleich, wenn einer mitdenkt, sagen, ja, aber 70 Wochen, das ist doch schon vorbei, aber wir werden gleich sehen, das sind nicht so Wochen, wie wir sie zunächst mal verstehen. Also es wird noch viel Wasser den Jordan hinuntergehen. Ja. Von Daniel her sind es jetzt schon 2500 Jahre und wir merken, Gott denkt in anderen Maßstäben. In der Corona-Zeit habe ich von wachen Christen oft den Satz gehört, sie haben den Eindruck, der Herr kommt bald. Und das glaube ich auch. Die Frage ist nur, was bald ist. Also ich will das damit nicht relativieren und in Frage stellen. Ich glaube, wir sind nahe herbeigekommen an diese Zeit und wir sollten uns bereit machen. Tag, sagte mir jemand, da kauft einer noch die x-te Wohnung und alles Mögliche noch mit 80 und drüber 80. Ja, guter Mann, was willst du noch alles in dieser Welt? Ein Bruder hat es mal ganz brutal gesagt, der hat gesagt, der soll sich vorbereiten auf die Ewigkeit. Ja, das ist ein Wort, hart. Der soll nicht rumnörgeln, sondern sich vorbereiten auf die Ewigkeit. Es geht dem Herrn entgegen. Ja, ich habe schon gesagt, wenn man dann von 70 Wochen liest, dann denkt man, ja, aber 70 Wochen, gut, für ein Kind, das auf die Weihnachtsgeschenke wartet, dann sind 70 Wochen eine Ewigkeit, aber für einen Erwachsenen 70 Wochen, das sind mal gut ein Drittel Jahre, so grob gerechnet, ist doch nicht lang. Und da merken wir schon, dass hier nicht Wochen von Tagen gemeint sind, sondern im hebräischen Text steht hier einzig und allein das Wort Shavua, das heißt eigentlich Siebner, 70 Siebner. Und es gibt 70 Siebner, es gibt einen Siebner von Tagen, dann wäre es die Woche, wie wir es kennen, aber hier ist es ein Siebner von Jahren. Also der Text sagt 70 mal 7 Jahre. Und deswegen sprechen wir von Jahrwochen. Wochen steht gar nicht, es steht nur Siebner, Shavua, ja? 70 Jahrwochen. Aber schauen wir uns noch einmal die Engelerscheinung an. Also wenn Sie jetzt schon abhängen und sagen, das ist mir schon zu kompliziert, dann wird's aber, dann können Sie aber noch warm anziehen für ein paar Minuten. Ach, das ist ja jetzt wohl nicht so schwierig mal, oder? Hallo, guten Morgen. Als ich noch betete, und hier haben wir die einzige Stelle, wo Daniel auch von seiner Sünde spricht, meine und Israels Sünde bekannte, Gebet für den heiligen Berg, für Zion vor meinem Gott lag, da flog der Mann Gabriel um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Wir sehen hier, Daniel hat sich in seinen Gebetszeiten an den Opferzeiten des Tempels, der ja zu der Zeit nicht mehr stand, aber er wusste sie natürlich, orientiert. Das ist bis heute im Judentum so. Und Daniel gilt als Musterbeter. Dreimal am Tag und die Zeiten 9 Uhr, 15 Uhr und so weiter. Also wie die Opfer auch gebracht werden, die ja symbolisch auch etwas mit der Darbringung, der Fürbitte, des Gebets, des Dankes zu tun haben. Jetzt bin ich ausgegangen so, Gabriel, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Moment einmal. Also die Leute auf der Langensteinbacher Höhe und der vielgeliebte Daniel, die brauchen keine Hilfe. Schon gar nicht vom Engel, oder? Schauen Sie, der Mann, der wusste viel und er war ein Geliebter Gottes und er war einer, dem Gott viel geschenkt hat. Aber er wusste, je länger, je mehr, ich bin ganz abhängig von Gott. Neulich habe ich zu jemandem gesagt, der hatte eine bestimmte Frage gehabt zu einem bestimmten biblischen Buch. Und da habe ich gesagt, je länger, je mehr habe ich Fragen und keine Antworten. Wir sind so abhängig. Was glauben wir schon, was wir sind und was wir wissen? Wir können, wenn Gott uns nicht bewahrt, völlig, total in die Irre gehen. Sie müssen doch nur mal in die Kirchengeschichte schauen. Sie müssen nur mal über den Zaun in andere Kirchen, Gemeinden, Freikirchen, Kreise blicken. Sie müssen nur mal in unsere eigene Geschichte blicken. Wie oft hat man sich vertan? Wie oft gab es auch, Gott möge bewahren, nicht bei uns, totale Fehlhaltungen, Irrwege. Glauben wir doch nicht, wenn der Herr sagt, seht zu, dass euch niemand verführe, dass das nur die anderen betrifft. Wir haben ja am Mittwoch schon das Thema Laodicea, man schläft und merkt es nicht. Man wähnt sich auf dem Gipfel und ist in Wirklichkeit geistlich im Tal, ganz unten, blind, bloß, nackt. Also er braucht Hilfe. Ich habe dieser Tage ein Interview gehört von dem US-Schweizer Thomas Zurbuchdorf. Sein Vater war ein frommer freikirchlicher Prediger, aber er ist Astrophysiker und jetzt verantwortlich als NASA-Forschungsdirektor für die Mission zum Mond und zum Mars. Und jetzt halten Sie sich fest, und die Suche nach UFOs habe ich nicht erfunden. NASA-Auftrag. Ich erinnere noch mal dran, wenn Sie es nachhören wollen. Vor ein paar Jahren haben wir hier gesprochen über die Tage Noahs und Henochs. Und da haben wir auch mal so eine Frage ventiliert, die Wolfgang Jugel in den 60er Jahren schon aufgeworfen hat, ob sich die Feindeswelt, die Finsternisengel nicht auch der Technik bedienen können. Aber ist jetzt nicht das Thema. Also die NASA sucht auch 7 Milliarden Budget. Und jetzt interessant, er sagt, ich habe mein Team so zusammengestellt, dass alles vertreten ist. Ich will nicht nur Ja-Sager. Ich will querbeet. Das ist, der Entscheidungsprozess ist dadurch viel langwieriger, viel schwieriger. Und am Schluss muss ich entscheiden. aber ich möchte auch Gegenmeinung. Ich möchte Nein sagen. Er hat sogar, müssen Sie sich mal vorstellen, er hat zwei eingestellt, die nur hochqualifizierte Wissenschaftler, die nur immer Nein zu ihm sagen. Also die Idee ist, das zu machen, und jetzt ist deren Aufgabe, immer alle möglichen Argumente zu finden, warum das Quatsch ist. Die werden dafür bezahlt. Und er sagt, nur so kommen wir voran. Wenn ich einen Laden voller Karrieristen, die immer nur gucken, wie ich will, dass sie denken, dann geht es nicht voran. Es ist sehr mühsam. Also, und wir brauchen Hilfe. Wir irren alle. Wir brauchen den Geist Gottes. Und jetzt kriegt Daniel eben dieses Wort, das der Engel ihm dann auch kundtut, als von Gott Geliebter. Und jetzt kommt diese ominösen 70 Jahrwochen. Also ich versuche es mal sehr einfach zu machen. Es ist eigentlich auch gar nicht so schwierig. Es ist ehrlich nicht so schwierig. Also fangen wir mal an. Ich habe ja gesagt, das Pult haben wir extra damals so gebaut. Das ist der Startpunkt. Startpunkt, Zielpunkt. Okay, da kommen wir noch mit. Wie ein 100-Meter-Lauf. Start, Ziel. Jetzt sind es aber nicht 100 Meter, sondern vom Start bis zum Ziel sind 70 Jahrwochen. Und jetzt wird diese Zeit beschrieben, inhaltlich und äußerlich, also formell und materiell. Diese Zeit hat eine Struktur. Es ist die Zeit der Nation. Es geht von Daniel bis zum Kommen des Messias. Hier beginnt das Reich Gottes, hier lebt Daniel. Oder genau genommen sind es ein paar Jahre nach Daniel. Also diese 70 Jahrwochen haben eine Struktur. 7, weitere 62 und eine. Warum? Werden wir gleich noch sehen. 7, weitere 62 und eine. Sehr einfach, oder? Sabine, sag mal einfach. Einfach, sehr gut. So, also wie gesagt, man kann das äußerlich beschreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Stuttgart nach Ulm mit dem Zug fahre, dann kann ich sagen, ich fahre von Stuttgart los, 10 Uhr, bin dann in Geislingen oder in Göppingen erst, 10.30 Uhr, sagen wir mal, und dann in Geislingen 10.45 Uhr und dann in Ulm um 11 Uhr, der schönsten Stadt Süddeutschlands. So, ich kann aber auch sagen, du, ich fahre von Stuttgart nach Ulm, und dann fahre ich erst das Vilstal entlang, dann komme ich auf die Schwäbische Alb, dann komme ich in die Fünftälerstadt, ist Geislingen, glaube ich. Ja, und dann komme ich, wenn ich das Ulmer Münster sehe und die wunderschöne Ulmer Stadt, dann bin ich in Ulm angekommen. Da habe ich es inhaltlich beschrieben. Und genau das geschieht hier auch. Diese 70 Jahrwochen werden nach den Stationen beschrieben und nach dem Inhalt. Also Gott sagt, ich möchte euch mal sagen, was so im Groben abläuft, bis mein Messias, mein Sohn Gottes, wiederkommt. Ja? Okay, das sind die 70 Wochen. Nun, der Zielpunkt wird ganz einfach beschrieben, da müssen Sie nur Vers 24 lesen, da wird sechsfach von Ziel gesprochen. Ich will nur den vierten Punkt rausgreifen, es wird eine ewige Gerechtigkeit eingeführt. Haben Sie den Eindruck, wenn Sie so in die menschliche Justiz und die menschliche Rechtspraxis und überhaupt in dieses Leben schauen, dass da alles mit einer Gerechtigkeit zugeht? Nein, überhaupt nicht. Es ist noch nicht die Zeit. Die ewige Gerechtigkeit wird kommen, wenn Jesus der Gerechte kommt. Er hat ja am Kreuz die Grundlage gelegt und das Reich der Gerechtigkeit beginnt mit seiner Wiederkunft. Okay, das ist also klar. Zielpunkt klar. Startpunkt ist jetzt, ich muss ja auch sagen, wo es losgeht. Ja, wenn ich Ihnen sage, die Strecke ist 20 Kilometer, sagen wir mal nach Karlsruhe. Wenn Sie nicht stillschweigend davon ausgehen, dass es von hier ist, dann muss ich ja sagen, von wo? Stimmt's? Also. Und das sagt der Herr uns auch, der Startpunkt ist eben nicht genau bei Daniel, sondern die Zeit, wenn das Wort ergeht oder der Befehl ergeht, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Von da an laufen die 70 Jahrwochen. Okay, schauen wir mal in die Bibel, wo könnte das sein? Man könnte ja denken, naja, das war doch schon in deiner Zeit, Daniel, als eben Kyros den Erlass gegeben hat, 538 vor Christus, dass ihr in die Stadt zurückkehren könnt und bauen könnt. Aber da durften sie noch keine Mauer bauen. und vom Mauerbau, im Altertum, der Unterschied zwischen einem Qua, einem Dorf und einer Ir, einer Stadt, war, dass sie eine Mauer hat, dass sie ummauert ist, eine Stadtmauer. Und der Mauerbau geschah unter Nehemia. Und so lesen wir in Nehemia 2, dass 445 vor Christus das Dekret Artasastas ergangen ist in seinem 20. Jahr und dass das der Startpunkt ist. Und jetzt schauen wir uns mal, ich habe es Ihnen auf das Textblatt drucken lassen, schauen wir uns mal die erste Folie an. Da habe ich das Ganze versucht, einfach noch grafisch darzustellen. Ja? Also Sie sehen, oben ist einfach Text, das ist ja sehr einfach. Und dann sehen Sie unten diese 70 Jahrwochen. Sie sehen die Struktur 7, 62, eine. Nach dem gelben Balken beginnt das Reich Gottes. Das habe ich jetzt nicht dazu geschrieben. Der Startpunkt ist 445, manche sagen 454, das ist ein bisschen offen, aber ich habe mal eine Rechnung gefolgt. 445 vor Christus, ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen. Und nach 7 Jahrwochen, also nach 49 Jahren, ist Jerusalem wiederhergestellt. Und nach weiteren 62 Jahrwochen, also nach insgesamt 69, weil 7 sind ja schon vergangen, dann wird der Messias weggetan werden. Er wird erst auftreten, in unserem Text heißt es, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias. Wer ist der Messias? Messias, Mashiach ist hebräisch und Christus ist griechisch. Also es ist Jesus. Also bis auf Jesus sind es vom Ausgehen des Wortes Jerusalem zu bauen, 20. Jahr, Artasastas, 69 Jahrwochen, mit anderen Worten 69 mal 7 Jahre. Und das ist jetzt erstaunlich. Ich meine, Sie können die ganze Weltliteratur durchsuchen, Sie werden nichts Vergleichbares finden. Gottes Wort hat hunderte Prophezeiungen für das erste Kommen und andere Dinge des Messias getätigt, die eingetroffen sind nachweislich. Über das Zukünftige fraget mich, nicht so schwabbel, schwubbel, schwabbel, dann kannst du alles Mögliche drunter verstehen, sondern ganz konkrete Prophetien. Und das ist eine ungeheure Glaubensstärkung. Das kann nur Gott, es ist wahr, was da geschrieben steht. Und ist auch alles wahr, was noch geschrieben steht, was sich noch erfüllen wird und was uns betrifft. Und wenn der Herr sagt, ich gehe euch voran und ich werde euch zu mir nehmen, dann stimmt es, das ist nicht gelogen. Ich werde wiederkommen. Also mir ist es eine ungeheure Glaubensstärkung. Denn wenn Sie die 69 Wochen rechnen, dann kommen Sie genau in die Karwoche und den Einzug am Palmsonntag, also am Sonntag der letzten irdischen Lebenswoche des Herrn in Jerusalem. Da haben Sie noch gerufen, Hosiana. Und dann heißt es ja, und nach den 62 Jahrwochen, also die 7 müssen wir mal dazu denken, also nach den 69 wird der Gesalbte ausgerottet werden und nicht mehr sein. Das ist die Kreuzigung. Und jetzt kommt etwas, was uns betrifft. Jetzt hätte man ja, nehmen wir mal an, es wäre das Jahr 32 gewesen, ja? Die Kreuzigung. 5. April 32 ist eins der möglichen Daten. 5. April 32. Jetzt, wenn ich nur Daniel hätte, dann hätte ich gedacht, naja, und jetzt sagt ja Daniel, jetzt kommt noch die 70. Jahrwoche, nochmal 7 Jahre, und dann kommt der Herr wieder und kommt das Reich Gottes. Stimmt's? Und jetzt kommt da eine Schwierigkeit. Die Schwierigkeit, die uns aber Paulus erklärt. Paulus sagt, durch die Ablehnung und Verwerfung des Messias durch das jüdische Volk, auch bei einem erneuten Angebot durch die Apostel, gab und gibt es eine Zeit der Beiseite, nicht der endgültigen Verwerfung, der Beiseitesetzung Israels. Und in dieser Zeit der Beiseitesetzung Israels steht die Uhr Israels still. Also bei der 69. Jahrwoche ist der Zeiger stehen geblieben. Und er läuft noch nicht wieder. Die 70. Jahrwoche läuft noch nicht wieder. Das ist nämlich die Zeit der Offenbarung. Ja, aber was macht der Herr dazwischen? Da sagt Paulus, hört mal her, Gott hat mir etwas gezeigt, ein Geheimnis. Und das Geheimnis besteht darin, dass dieser Messias einen Leib bekommt. Das ist die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde vollendet ist. Wir, Leib des Christus, aus allen Völkern, Nationen. Und wenn die Gemeinde vollendet ist durch Entrückung und durch Vollendung am Richtstuhl Christi, dann kann der Herr kommen, Haupt und Glieder, und dann kommt die Zeit, wo Israel in der Jahrwoche zurechtgebracht wird. Okay? Sie müssen einfach Ja sagen, sonst kann ich ja nicht weitermachen. Nützt alles nichts und nichts. Schauen Sie es nochmal an. Jetzt kommen wir noch zu dieser 70. Jahrwoche. Also dieser Einschub ist diese blaue Kugel. Und Sie sehen schon, bisher konnte man rechnen, aber die Gemeindezeit kann man nicht berechnen. Euch ist es nicht gegeben, Zeit und Stunde zu wissen. Wir wissen nicht, wie lange diese Kugelzeit geht. Wir spüren aber an den Endzeitkennzeichen, es ist nahe herbeigekommen. Es gibt wieder einen Staat Israel, einen Feigenbaum. Also wir haben ja darüber gesprochen, das können Sie alles nachhören, Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13, 1. Timotheus 4, können Sie alles nachhören, haben wir alles schon rauf und runter besprochen hier in den letzten Jahren. Wir sind nahe herbeigekommen, aber wir wissen nicht, wie lange das Blaue noch geht, wir sind ziemlich am Ende. Aber Israel steht schon parat. Und jetzt, wo wird diese letzte Jahrwoche, ich habe es bereits gesagt, genauer beschrieben. Sie ist ja zweigeteilt. Wir lesen noch mal im Text, Vers 27. Und er, also das jetzt nach Elberfelder, und er, das ist der Antichrist, wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche, für die 70. Also am Ende wird es einen Vertrag geben mit den Führern Israels, ein Schutzvertrag, ein Nahostvertrag, der offensichtlich den Tempelbau, aber auch so eine Art Schutzabkommen für Israel ist, das zu der Zeit vielleicht eine bedeutende Macht auf dieser Erde geworden ist, wirtschaftlich, militärisch, politisch. Also einen Jahresbund. Jerusalem wurde ja nach den 62 Jahrwochen zerstört. Das ist der erste Fürst, das heißt etwas vorher, und nach den 62 Jahrwochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein, und das Volk eines Fürsten, das war der Römer Titus, wird kommen und die Stadt und Heiligtum zerstören, 70 nach. Dann kommt die Zwischenzeit und dann kommt die noch zukünftige 70. Jahrwoche. Und jetzt, voilà, wo finden wir die 70. Jahrwoche? In der Offenbarung. Und dazu habe ich eine zweite Folie gemacht. Eigentlich sollte die bei Ihnen auch auf dem Platz sein, aber irgendwie hat da was nicht funktioniert. Da hat jemand gedacht, ich drucke mal zweimal das Gleiche ab, mal sehen, ob Sie es merken. Ja? Ich hoffe, Sie haben es gemerkt. Also das sollte eigentlich drauf sein und ich will Sie jetzt nicht verwirren. Also diese 70. Jahrwoche, die noch aussteht, die noch gar nicht begonnen hat, das ist die Zeit von Offenbarung 6 bis 19, die Zeit der Siegel, Posaunen und Sonnenscheingerichte. So, und die beginnt mit einem Bundesschluss, mit einem Vertrag. Und zwar mit einem Vertrag mit einem Fürsten, der kommen wird. Das ist der Antichrist. Ich muss jetzt einfach vieles voraussetzen. Jetzt werden Sie sagen, ja, wie kommst du jetzt auf zwei Hälften? Steht ja im Text und in der Mitte der Jahrwoche wird er den Bund brechen. Und dann beginnt die Drangsal Jakobs, dann beginnt eine ganz schwierige Zeit, dann setzt er sich in den noch zu bauenden Tempel in Jerusalem. Das ist der Gräuel der Verwüstung, fordert Anbetung. Und dann beginnt die Zeit des Mahlzeichens, der Anbetung des Tieres, des Antichristen, die Zeit der Zornschalen, der Drangsal Jakobs, des Tag des Herrn. 3,5 Jahre lang. Und jetzt müssen Sie sagen, das ist auch aber alles irgendwie ein bisschen konstruiert. Nein, Sie können in der Offenbarung nachlesen. Da tauchen die 3,5 Jahre auf. Da wird auch von 42 Monaten, es ist eine andere Maßeinheit für 3,5 Jahre gesprochen, sind auch 3,5 Jahre, 42 Monate. Und es wird von 1260 Tagen gesprochen, sind auch 3,5 Jahre. Also die ganzen Fristen tauchen alle auf. Und das ist, was Daniel hier sagt. Also Daniel kriegt es gezeigt, dass hier das Ende dann sein wird und dass dann auch das Römische Reich in seiner Endgestalt, auch darüber haben wir schon gesprochen, wieder aufstehen wird. Wir haben also ganz am Ende erstmal in der ersten Hälfte eine Zeit der relativen Sicherheit für Israel. Das steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, Friede und Sicherheit. Peace now. In Jesaja 28 heißt, sie werden sich in der Lüge bergen. Das heißt, diplomatisches Geschick, militärische Stärke und andere Dinge. Uns kann nichts passieren. Aber dann, so sagt es die Schrift, kommt das Verderben. Noch gibt es diesen Friedensvertrag, diesen umfassenden Nahostvertrag noch gar nicht. Noch wissen wir auch nicht, wer der Antichrist ist. Noch ist ja die Gemeinde da. Aber wir gehen mit Riesenschritten auf diese Zeit zu. Und ich weiß nicht, wenn Sie Augen im Kopf haben, dann sehen Sie ja, wie meinetwegen, wenn so richtig gesehen, Hesekiel 38 immer konkreter wird, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dass Russland, der Iran, Türkei eine Rolle spielen. Und die haben ja jetzt, Russland gezwungenermaßen, haben so einen gewissen, sich eine Annäherung vollzogen. Ich sage nicht, dass es schon so weit ist. Wir haben schon oft gedacht, jetzt geht's los und dann ging es doch nochmal in die andere Richtung. Aber wir leben in hochspannenden Zeiten. Ich hoffe, Sie sind wach. Das führt uns nämlich jetzt zum zweiten Punkt. Also wir sehen an diesem Punkt, und damit können wir es mit den Folien auch gut sein lassen, wir sehen an diesem Punkt, dass Gott die Dinge vorhersagt, dass Gott sie im Ablauf vorhersagt, im Inhalt vorhersagt. Er hat alles in der Hand, er hat alles im Griff, obwohl er den Geschöpfen Freiheit gibt. Und das gilt auch für unser Leben. Gott ist gar nichts entglitten. Glauben Sie, dass Wladimir Putin macht, was er will? Im gewissen Sinne, auf irdischer Ebene ja, aber nicht von Gott her. Glauben Sie, dass Biden machen kann, was er will? Glauben Sie, dass einer auf den roten Knopf drücken kann, Atombomben, wann er will? Das ist alles in Gottes Hand und deswegen können wir ruhig und geborgen sein. Und das gilt auch für unser ganz kleines Leben. Es ist Gott gar nichts entglitten. Er steuert nicht nur das Große und das Kleine ist halt, wo gehobelt wird, fallen Späne, sondern er kümmert sich um alles, um die letzten Kleinigkeiten. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn man irgendwie was verliert, meinetwegen die Kappe eines Füllfederhalters und sagt, Herr, lass mich ihn doch finden. Dann denke ich, der Gott, wenn Sie den Vortrag von Professor Schimmel gehört haben, mit dem großes Universum ist und alles, und dann komme ich mit meiner Kappe vom Füllfederhalter. Das können Sie ja mal beim Vorstandsvorsitzenden vom BASF versuchen und sagen, hier ist der Huber Meier, ich bin hier in der Rezeption und bei mir ist die Druckerpatrone leer. Was mache ich jetzt? Da würden Sie aber eine entsprechende Antwort kriegen vom Vorstandsvorsitzenden. Aber von Gott nicht. Von Gott nicht. Sag, kein Problem, mein Kind, da kümmere ich mich auch noch drum. Guck mal in deinem Schrank. Oder kauf dir eine neue, wie auch immer. Gott ist da und das ist so tröstlich. Alles ist gelenkt, geleitet, bemaßt. Gott sagt ja auch, wie lang es geht. Das ist ja auch interessant. Er sagt nicht, also der Antichrist, das kann ich auch nicht sagen, wie lang der herrschen wird. Mal sehen, wenn man da wischen. Nein, er sagt 1260 Tage und dann ist das und dann ist das. So ist auch bei uns alles bemaßt, ohne dass wir nur Marionetten sind. Wir sehen, am Ende wird es aber hektischer und unruhiger und wir spüren das ja schon. Die Uhr dreht sich immer schneller gefühlt. Es geht mit Riesenschritten dem Herrn entgegen, aber es zieht sich auch wie Kaugummi. Wenn Sie schon in den 80er, 90er Jahren hier dabei waren, auch schon in den 70er Jahren, da war ich aber noch nicht dabei, aber in den 80er, 90er Jahren, oh, wenn man da gesagt hat, wir erleben noch das Jahr 2020, da war man schon ein Heretiker, ein Irrlehrer. Weil es konnte sich keiner vorstellen. Ich denke an einen Freund, dem hat man in den 90er Jahren gesagt, was, du willst noch bauen? In der Zeit? Was, ihr wollt noch Kinder haben? Mensch, inzwischen haben unsere Kinder schon Kinder und gebaut haben sie zum Teil auch schon. So verrückt. Also es zieht sich. Das hat man sich gar nicht vorstellen können. Und diese Spannung müssen wir jetzt auch halten. Auch heute, ganz nüchtern, ganz sachlich. Da sind vor allem die Lehrer der Gemeinde gefragt. Er kommt bald, mach dich bereit. Aber es kann sich auch ziehen. Halt durch. Kaugummi. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Für manchen kommt übrigens die Stunde ganz persönlich viel schneller, wie er gedacht hat. Habe ich schon mal gesagt, ich habe schon oft erlebt, dein Bruder, totale Naherwartung und der Herr kommt bald. Hast schon gedacht, Mensch, das ist ja, der ist ja völlig übertrieben, aber für ihn kam er wirklich bald, denn der starb bald. Also, unruhig. Die Länge des Weges, und damit wollen wir uns die letzten Minuten beschäftigen, birgt aber die Gefahr, dass man müde wird und einschläft. Dass man sich arrangiert in dieser Welt. Je weniger man wartet, desto mehr passt man sich dem System dieser Weltzeit an. Man wacht nicht mehr, lebt nicht mehr in der Erwartung und ist dann auch nicht bereit. Also die Frage, die uns in diesen letzten Minuten beschäftigen soll, ist, wie kann man wach und bereit sein und bleiben? Also eins nützt jedenfalls nichts, und das ist leider in der Corona-Zeit und immer wieder geschehen, wenn man ständig Alarm bläst. Wenn man ständig Alarm bläst. Ja, das ist jetzt, und jetzt, hast du gehört, und der, und da. Ich habe immer das Beispiel, haben Sie vielleicht schon von mir gehört, bei uns in Ulm in der Schule, deswegen ist es auch die schönste Stadt, bei uns in der Schule, da gab es oft Fehlalarm. Ich habe nie einen wirklichen Brand in der Schule erlebt. Ich habe mich aber über jeden Feueralarm gefreut. Aber nicht, weil ich für die Feuerwehr so mitgedacht habe, sondern das heißt immer Unterrichtsunterbrechung. Ja? Aber kein Mensch hat den Schulalarm mehr ernst genommen. Manchmal trödet es jede Woche, manchmal sogar im Tagesrhythmus. Und manchmal hat auch ein Oberstufenschüler mit dem Feuerzeug und einem Brandmelder nachgeholfen. Und wenn der Lehrer sagt, ja, wir reagieren gar nicht, wir gehen nicht raus, aber er sagt, das ist gar nicht möglich, es könnte brennen und dann kommen wir alle um. Also sind wir in den Hof und haben ewig gebraucht, aus Sicherheitsgründen wieder zurückzukommen. Sie merken schon, also da wird es klar, wenn ständig Fehlalarm ist, reagiert kein Mensch. Und das ist meine Sorge, wenn man so übertrieben jedes Zeichen und alles und meint und presst und irgendwann schlafen die Leute. Und ich meine, es schlafen eh schon die meisten. Schauen Sie sich doch in die Gemeinden und in den Kirchen um. Wird doch über so ein Thema nie geredet. Die Wiederkunft wird kaum oder wenig thematisiert. Es geht um Menschliches und wie der Mensch sich bewährt und der Mensch. Und das, ich sage nicht, dass es unwichtige Themen sind, aber unser Leben muss vor allem und unser persönliches, moralisch, ethisches Leben muss bestimmt sein unter dem Horizont des Wiederkommenden. Sonst wird es nichts. Von ihm her. Also wach bleiben, wach werden, bereit sein, dranbleiben. Also was lässt einschlafen? Fragen wir mal umgekehrt. Viel Zeit haben lässt einschlafen. Langweilige Predigen übrigens auch, aber das geht ja heute nicht. Ne? Also wenn man viel Zeit hat, ich denke immer noch an Pfarrer Wolfsberger, man darf sagen, weil er es ja selber berichtet hat, der manchmal hier gesprochen hat und der hatte die Eigenschaft, gern zu spät zu kommen. Ja, und dann eines Tages, Sie haben die Geschichte vielleicht schon mal gehört, da hat er gesagt, jetzt komme ich garantiert nicht zu spät. Und er fuhr sehr früh los und war auch um 10 begann sein Dienst, schon 8:45 hier. Und dann denkt der Mensch, jetzt habe ich noch so viel Zeit, was mache ich jetzt? Ach, weißt du was, ich lege mich noch ein bisschen ins Auto. Sie ahnen schon, was passiert. Er hat wieder verschlafen. Zu viel Zeit ist auch nicht gut. Das kennt doch jeder. Wenn du nichts zu tun hast, dann kommt der Schlendrian. Dann kriegst gar nichts zustande. Ja? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das ist wahr. Wenn Ihre Wunschvorstellung vom Leben ist, möglichst viel Urlaub und möglichst wenig arbeiten, dann werden Sie viel sündigen. So einfach ist das. Im Dienst stehen ist etwas ganz anderes. Man darf Urlaub machen, aber das ist nicht der Lebensinhalt. Also viel Zeit macht Trödeln, unkonzentriert, schläfrig. Man könnte jetzt noch vieles nennen, man könnte auch die Sattheit gepaart mit sorgloser Ruhe. Und da können wir Gott ja dankbar sein, dass er mit Covid und mit den Russen und mit anderen Dingen immer wieder mal wackelt. Sonst würden die meisten ja immer nur weiterschlafen. Muss doch mal wackeln. Muss auch mal persönlich, es muss doch mal wackeln. Wenn es nie wackelt, dann trotteln wir doch immer so weiter. Das ist doch gut, dass Gott geistliche Wecker gibt. Das Schlimmste ist the same procedure as every year. Immer das Gleiche. Bei den Predigten wird gelächelt und abgenickt und dann wird weitergeschlafen. Die Welt bricht auseinander, die Christen schlafen. Also nicht im Dienst stehen sind geistliche Schlaftabletten. Der Mangel an Sauerstoff, an Gebet, der Mangel an guter Ernährung, an Wortspeise, an Manna sind Schlaftabletten. Flache, schlaffördernde Predigten, Schauen Sie, ich habe 5 Kinder. Was habe ich alles an Märchen und an Geschichten und Zeug erzählen müssen? Und ja, aber glauben Sie, wenn ich jetzt zu Hause dann alleine war, dann habe ich mir um 9 Uhr, 21 Uhr, noch den Struppelpeter reingezogen im Bett? Oder was weiß ich, keine Ahnung. Die 7 Zwerge. Es gab Kassetten von die 5 auf dem Ast, oder wie das Teil da heißt. Die 5 vom Ast, oder was? Ach, da sind auch nur 3, ist ja auch egal. Die konnte ich auswendig, und kaum war die Kassette auf der Fahrt aus, blökte schon auf der hinteren Bank, umdrehen. Aber als Erwachsener, das macht mich krank. Aber verstehen Sie, das klingt so. Aber es geht auch gar nicht, dass wir überheblich sind, da geht es überhaupt nicht drum. Aber was bewirken eigentlich Predigten, die so seicht und flach dahin plätschern? Sie machen müde und schläfrig. Und so schläft der Laden auch. Der will ja auch nicht geweckt werden, das stört. Lass uns schlafen. Also die tausendfache Zerstreuung, das ist das Hauptproblem der Endzeit. Die 1000 Möglichkeiten, man kann so viel machen, das Einzelne muss keine Sünde sein, aber in der Summe verliert man das Wesentliche aus den Augen. Alle erfolgreichen Menschen sind Menschen, die sich konzentrieren konnten auf bestimmte Gebiete. Ein erfolgreicher Christ ist einer, der an erster Stelle das Reich Gottes, den Herrn, stellt. Und alles andere, man muss nicht an jeder Einladung, man muss nicht an jedem Fest, man muss nicht an jeder Veranstaltung, man muss nicht an jedem Urlaubsort, man muss nicht in jeder Sportveranstaltung, muss man nicht. Da wird man krank und kommt geistlich nicht voran. Muss man nicht. Einzeln ja, aber nicht in der Masse. Sardes, das war ja so eine Gemeinde, um damit auf die Schlussgerade einzubiegen, die hatte eine uneinnehmbare Naturfestung, eine Zitadelle, und zweimal wurden sie in der Geschichte eingenommen wegen Schläfrigkeit. Die fühlten sich so sicher, dass sie nicht mal Wachen aufgestellt haben. Oder die Wachen, die aufgestellt wurden, haben dann doch mal länger mit zuhenden Augen nachgedacht. Und so sind sie zweimal erobert worden. Eine englische Übersetzung hat überschrieben dieses Sendschreiben an Sardes, von der der Herr sagt, werde wach und stärke das andere, das sterben will, also ein Rede gegen die sorglose Schläfrigkeit. To the sleeping church, zu der schlafenden Gemeinde, Kirche, now wake up! Hellwach, da taucht im Lateinischen der Feuerwehrbegriff auf, Vigilanz, so wie die Feuerwehr im Italienischen heute noch. Hellwach wie die Feuerwehr, also ein Feuerwehrmann im Einsatz, der mit der Drehleiter und dem Schlauch oben im brennenden Haus steht und schläft. Das gibt's nicht. Hellwach wie die Feuerwehr. Ständig bereit, neue Informationen aufzunehmen. Ständig bereit, sie anzupassen. Hellwach. Wache dienen, Schlafende dienen nicht. Wachsein ist eine göttliche Qualitätseigenschaft. Gott ist hellwach, Gott schläft nie. Oder haben Sie schon mal nachts nicht schlafen können und gebetet und dann kam Restez en ligne, s'il vous plaît. Oben ist gerade keiner bereit abzunehmen. Das ist Quatsch, Gott schläft. Im Reich Gottes werden wir nicht schlafen. Der Schlaf gehört zum gefallenen Menschen, aber er gehört dazu, ist keine Sünde. Aber ein geistlicher Schlaf soll nicht sein. Gott ist hellwach. Siehe, der Hüter, der Schomer Israels, nicht schläft, noch schlummert er. Man kann sein Glaubensschiff durch Schläfrigkeit, so sagt es 1. Timotheus 1, 19 und 4, 1, auf die Klippen setzen, wenn man ohne Wache an Bord in gefährlichen Gewässern unterwegs ist. Man kann im Glauben Schiffbruch erleiden. Selbst unsinkbare Schiffe können untergehen. Der Bauer der Titanic, Thomas Andrews, er ging ja mit dem Schiff selber unter, hat angeblich gesagt, das sind immer so Quellen, nicht einmal Gott kann dieses Schiff versenken. Was Gott dann bewiesen hat auf der Jungfernfahrt 1912 im April. Also wir brauchen Wecker, wir brauchen immer wieder Wachmacher. Nicht Red Bull und andere Dinge, geistliche Wachmacher, geistliche Impulse, die uns auf die Spur bringen, die uns wach machen. Ich habe, und damit bin ich wirklich gleich am Schluss, ich habe an meinem Smartphone-Wecker, habe ich mir für die sanfte Version des Wachwerdens Zwitschern eingestellt. Kann man machen. Da zwitschern die Vögelchen. Das hat aber einen gewaltigen Nachteil. Wissen Sie was, das Zwitschern der Vögel? Erstmal nervt es meine Frau, okay, aber gut, das geht noch. Aber die zwitschern manchmal ewig, bevor es bei mir zwitschert. Das ist nicht sehr markant. Also wenn irgendeinen wichtigen Termin habe, da kann ich es nicht nur zwitschern lassen. Da muss schon irgendwie oder sowas. Und das brauchen wir, geistliche Wachmacher, hell wach. Ein Blick in die Welt kann wach werden. Nur wer selber hellwach ist, kann andere aufwecken. Weil es heißt ja nicht nur, werde wach, sondern werde wach und stärke das Übrige. Also kriegt nicht einfach nur dem Untergang zu, sondern stärke das Übrige. Wie Daniel. Daniel war hellwach, diente und betete und trat ein. Also das ist der Arbeitsauftrag, den Jesus uns gibt. Werde hellwach, kümmere dich um die Schwachen, Müden, Schlafenden und Sterbenden, wecke sie auf, festige sie, wache und arbeite, bis ich komme. Paulus hat es getan, er sagt, Apostelgeschichte 20, darum wachet und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und im Römerbrief schreibt er, und dieses sollten wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Amen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du immer wieder Wachmacher in unser Leben gibst, geistliche Wecker. Und dass wir, und das mögest du schenken, auch die Bereitschaft haben, uns aufwecken zu lassen, hellwach zu werden, manchmal erschrecken. Wo bin ich nur hingekommen? Wie bin ich nur geistlich schläfrig geworden? Fast todesähnlich. Wie habe ich mich arrangiert mit einem Leben, das dir nicht gefällt? Wie habe ich Sünden kultiviert in meinem Leben? Wie bin ich lau geworden? Wie wenig Zug hat mein geistliches Leben? Aber danke, dass bei dir jederzeit ein Neuanfang möglich ist. Danke, dass du alle Mühe daran setzt, uns wach zu kriegen, hellwach, dienend, arbeitend, dir ergebend, auf dich wartend. Und das mögest du schenken. Bewahr uns in dieser Zeit, bewahr uns in der Zeit, die noch kommt. Auf dich ist Verlass, du bist treu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.